Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Sandra Schulz ganz herzlich willkommen. Bei aller Zurückhaltung im Gebrauch von Superlativen stimmt doch diese immer wieder gebrauchte Formel. Noch nie hat es in der Geschichte der Bundesrepublik so massive Einschränkungen der Grundrechte gegeben wie in der Corona-Pandemie. Noch nie hat es in der Geschichte des Grundgesetzes so massive Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten gegeben, die den Vätern und Müttern des Grundgesetzes ja so wichtig waren, dass sie ganz an den Anfang geschrieben haben. Bürgerliche Freiheiten, das ist ein Begriff, der umso schillernder wird, je länger man ihn anschaut. Und das wollen wir in diesen Kulturfragen jetzt ganz intensiv machen. Grundrechte in der Pandemie, Impfpflicht als Freiheitsverheißung oder Freiheitsbruch besprechen wir gleich genauer. Aber wir wollen auch weitergehen. Mobilität, Klimaschutz, auch Themen, die möglicherweise künftig stärker als Freiheitsfragen ausgehandelt werden. Welche Freiheit meint das Grundgesetz? Das ist das Thema dieser Kulturfragen. Und zu Gast ist heute die Verfassungsrechtlerin Anna-Katharina Mangold, Professorin für Europarecht und Völkerrecht an der Europa-Universität Flensburg. Und auf der Sondertagung der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer im vergangenen Frühjahr, da hat sie vorgetragen zu Grundrechten in der Pandemie. Ganz herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Was würden Sie sagen, wie geschunden sind die Freiheitsrechte nach fast 2 Jahren Pandemie?
Das hängt davon ab, wie man es bewertet, ob die Einschränkungen für notwendig erachtet werden. Geschunden sind wir als Menschen, die wir unsere Freiheitsrechte im Moment nicht so ausüben können, wie wir das vor der Pandemie gemacht haben. Sind die Grundrechte dadurch auch geschunden? Nur wenn wir annehmen, dass die Grundrechte übermäßig eingeschränkt worden sind.
Und das würden Sie verneinen?
Ich würde das differenziert betrachten, wie Juristinnen es so zu tun pflegen, und würde sagen, es gibt manche Maßnahmen, bei denen ich ernsthafte Bedenken habe, ob sie verfassungskonform waren. Aber das Verfassungsgericht hat sich in vielen Entscheidungen, Kammerentscheidungen, sehr intensiv mit den Maßnahmen befasst. Und man kann jedenfalls nicht sagen, dass das Verfassungsgericht seiner Pflicht nicht nachgekommen wäre, darauf zu blicken, ob die Grundrechte verhältnismäßig eingeschränkt worden sind.
Es hat die viel beachteten Entscheidungen zur sogenannten Bundesnotbremse gegeben, jetzt im Herbst, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben ja die Verfassungsbeschwerden zu den Ausgangssperren auch begleitet als Verfahrensbevollmächtigte. Man muss sagen, insgesamt hat Karlsruhe die Bundesnotbremse in Schutz genommen gegen alle Angriffe, hat flapsig gesagt alles durchgewunken. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie aber trotzdem, die Beschwerden waren nicht umsonst.
Ich würde schon sagen, dass das wichtig ist, auf jeden Fall zu sehen, dass der Rechtsstaat und die Überprüfung von staatlichen Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte funktionieren, auch in der Pandemie. Auch wenn wir mit unserem Anliegen unterlegen sind, das Argument war kein direktes, dass wir gesagt haben, die nächtliche Ausgangssperre darf überhaupt nicht stattfinden, sondern wir haben argumentiert, dass die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger nicht eingeschränkt werden darf, bevor nicht effektivere Maßnahmen etwa im Bereich des Arbeitslebens ergriffen werden, was damals im April 2021 nicht der Fall war aus unserer Sicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer konkreten Situation entschieden, und das sind auch Menschen, die beobachten, wie die Pandemie sich entwickelt. Während es im Sommer zu einer gewissen Beruhigung kam, ist bekanntlich im Herbst, November, Dezember 2021 dann die Omikron-Variante aufgetreten, und man musste befürchten, dass es zu dramatischen Situationen kommen würde. Und das mag dann auch erklären, dass das Verfassungsgericht sehr zögerlich war, der Gesetzgebung und der Exekutive Maßnahmen aus den Händen zu nehmen, die jedenfalls nicht vollkommen wirkungslos sind. Das haben wir auch nie in Abrede gestellt.
Die Kritik an den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die ging darauf, dass es jetzt wirklich absolute Beinfreiheit gibt für die Politik in Berlin. Aber der Punkt in den Entscheidungen war schon auch, dass die Freiheitsrechte und deren Bedeutung auch betont wurden oder vielleicht sogar auch gestärkt?
So würde ich das sehen. Also das Verfassungsgericht hatte auch schon in der einstweiligen Entscheidung, die bereits im Mai 2021 gefällt worden ist, also eigentlich sehr schnell nach Einlegung der Verfassungsbeschwerden gegen die Bundesnotbremse, betont, dass es sich bewusst ist, dass diese Freiheitseinschränkungen unwiederbringlich sind. Der Zeitablauf macht es uns einfach unmöglich, die verlorene Zeit mit anderen Menschen, die Erfahrungen nachzuholen, die wir verlieren durch die Einschränkungen, die pandemiebedingt notwendig sind. Und ich finde schon, dass das Verfassungsgericht da sehr gute Worte auch gefunden hat, die Situation anzuerkennen, in der Menschen sich befinden.
Jetzt sind wir zeitlich weiter, Pandemie dynamisch weiter. Wir sind in der fünften Welle und wir sind in einer Situation, die es noch nicht gegeben hat, als diese Bundesnotbremse gegriffen hat. Es hatten inzwischen alle Menschen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass die schärfsten Beschränkungen, die im Moment gelten, tatsächlich Ungeimpfte treffen. Da sehen wir teilweise Gerichtsentscheidungen, die Beschränkungen kassieren. 2G zum Beispiel im Einzelhandel in Bayern oder auch 2G an einer Hochschule in Baden-Württemberg. Werden Ungeimpfte diskriminiert?
Also der Begriff der Diskriminierung in diesem Zusammenhang scheint mir vollkommen verfehlt. Denn Diskriminierung als Rechtsbegriff meint die Unterdrückung und Dominierung, die strukturellen Ausschließungen von Menschen aufgrund bestimmter Merkmale. Und das können wir einfach nicht sehen, sondern das sind ja sachliche Unterscheidungen. Es ist eben klar, dass Menschen, die nicht geimpft sind, zunächst einmal größere Gefahr laufen, schwere Verläufe zu erleiden. Bis zur Omikron-Variante war es auch so, dass sie das Virus mehr übertragen haben. Bei der Omikron-Variante ist es jetzt noch ein wenig unsicher, ob Ungeimpfte da ansteckender sind. Aber so oder so ist es klar, dass ungeimpfte Personen, weil sie in ihrer Masse auch schwere Verläufe erleiden. Also nicht jedes einzelne Individuum, aber eben doch viele, wenn es viele in der Summe sind, die dann Kapazitäten im Gesundheitssystem beanspruchen, was wiederum anderen nicht zur Verfügung steht. Und das ist eben etwas, was in das System hinzukommt, die Corona-Behandlungen, die notwendig werden. Und das System, das Gesundheitssystem kann nicht so schnell umgestellt werden, auch nicht innerhalb von 2 Jahren umgestellt werden, dass es damit rechnen kann, dass es jetzt diese Leute dazu gibt. Das bedeutet, dass die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften eine sachlich begründete ist. Und das ist eben nicht eine, die an äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe oder dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung anknüpft, an die dann nachteilige Behandlungen festgemacht werden, sondern es geht um unterschiedliche Gefährlichkeiten, die von Personen ausgehen.
Also Sie sagen, eine Diskriminierung, gegen die das Grundgesetz auch wirklich was hätte, das wäre eine ohne sachlichen Grund. Und diesen sachlichen Grund für die unterschiedliche Behandlung, die gibt es jetzt hier in diesem Fall, weil eben an die Impfungen angeknüpft wird. Aber was ist mit den Menschen, die sich subjektiv unter Druck fühlen, weil sie sagen, ich habe Angst vor dieser Impfung?
Ja, also ich kann das verstehen. Es gibt ja eine ganze Vielzahl von Gründen, warum Menschen sich nicht impfen lassen. Da muss man zunächst einmal darauf hinweisen, dass es auch Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel wegen Vorerkrankungen, weil sie ein supprimiertes Immunsystem haben. Aber es gibt auch Menschen, die große Angst vor Spritzen haben, um mal ein Beispiel zu nennen, was vielleicht doch viele nachvollziehen können. Und es gibt andere, die Angst haben davor, was der Impfstoff mit ihnen macht. Und das mag uns irrational vorkommen, weil man wohl sagen kann, dass es kaum jemals in der Weltgeschichte wahrscheinlich nie einen Impfstoff gab, der so eng beobachtet worden ist, wie die Corona-Impfstoffe. Aber ich glaube schon, dass man natürlich ernst nehmen muss, dass diese Menschen dieses Empfinden individuell haben. Und sie da abzuholen, Ängste abzubauen, das ist schon auch eine Aufgabe für den Staat. Allerdings muss ich sagen, dass nach meiner Wahrnehmung die staatlichen Institutionen und auch das Gesundheitswesen wirklich alle Anstrengungen unternommen haben, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Und jetzt, dass die Menschen, die sich jetzt nicht haben überwinden können, sich impfen zu lassen, dann sagen, sie würden diskriminiert aufgrund dieser Entscheidung, das finde ich schon einigermaßen sonderbar. Also das ist ja ähnlich wie das Argument zu sagen, ich will Auto fahren, ich bin aber nicht bereit, den Führerschein zu machen und jetzt erwarte ich, dass ich trotzdem fahren darf, obwohl alle anderen eben einen Führerschein machen müssen.
Und dann gehen wir den Schritt weiter und schauen auf die Diskussion um die Impfpflicht. Wir wissen inzwischen, es soll keinen Gesetzentwurf der Bundesregierung geben, obwohl es prominente Befürworter gibt in der Bundesregierung, Bundeskanzler Scholz, auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Aber die Lösung, die jetzt angestrebt ist, das ist ein Gruppenantrag im Parlament. Es soll abgestimmt werden ohne den sonst üblichen Fraktionszwang, weil die Entscheidung über diese Frage Impfpflicht ja oder nein als so gewichtig eingestuft wird, dass sie für eine Gewissensentscheidung gehalten wird. Ist das ein guter Umgang mit dieser Frage aus Sicht des Grundgesetzes?
Es ist jedenfalls ein üblicher Weg, wenn es um medizinethische Fragen geht. Das sehen wir ganz oft, dass Entscheidungen in diesem Bereich der Gewissensentscheidung der Abgeordneten überlassen bleiben, dass es also keine klare Linie gibt, die vorgegeben wird von den Fraktionen. Und wir sehen ja auch, dass innerhalb der Fraktionen etwa der FDP ganz unterschiedliche Positionen da vertreten werden. Es gibt einen Gruppenantrag aus der FDP, dass keine Impfpflicht eingeführt werden soll. Und es gibt auch mitarbeitende Abgeordnete aus der FDP, die eine differenzierte Impfpflicht befürworten. Und da sehen wir schon, dass da eben tatsächlich die Linien quer durch die Fraktionen, durch die Parteien laufen. Und in einer solchen Situation ist das auch gerade bei einer so jungen Koalitionsregierung wie jetzt der Ampel-Koalition wahrscheinlich auch eine kluge Entscheidung, dass man es da nicht auf einen Machtkampf innerhalb der drei beteiligten Fraktionen ankommen lässt. Gleichwohl muss man natürlich schon sagen, dass es eine extrem schwierige Materie ist und dass die Abgeordneten hier nicht in gleicher Weise auf das Fachwissen zurückgreifen können, wie das eben in Ministerien vorhanden ist. Das dürfte den Gesetzgebungsprozess dann doch durchaus erschweren. Und wenn also der Bundeskanzler sagt, er ist für eine Impfpflicht und der Gesundheitsminister auch sagt, er ist für eine Impfpflicht, dass die das dann gewissermaßen nur als Abgeordnete im Rahmen eines Gruppenantrages einbringen, das scheint mir schon als Bürgerin ein sonderbares Verständnis von Regieren zu sein.
Wenn wir es inhaltlich noch genauer anschauen, Sie haben es gerade schon gesagt, es geht um einen Eingriff in die körperliche Integrität. Es geht um die Injektion eben dieses Impfstoffes, zu dem man dann käme, die Impfpflicht ja rechtlich verpflichtet wäre. Bedeutet aber aus Sicht vieler Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler ja noch nicht automatisch, dass es ein Verstoß gegen das Grundgesetz wäre. Warum nicht?
Die Grundrechte werden gewährt. Das Grundgesetz anerkennt aber auch, dass Einschränkungen von Grundrechten notwendig sind. Um ein plattes Beispiel zu nehmen, ich darf zwar den Beruf wählen, den ich gerne wählen möchte, und der Staat darf mich nicht daran hindern, aber der Staat darf schon verlangen, dass ich die notwendige Ausbildung für diesen Beruf haben muss und zum Beispiel als Ärztin nur praktizieren darf, wenn ich die notwendigen Prüfungen abgelegt habe. Da sieht man schon, dass also Bedingungen erfüllt werden müssen, um bestimmte Rechte in Anspruch zu nehmen. Und das bildet sich ab, verfassungsrechtlich, in der Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Eingriffen. Der Staat gibt also einen Grund an, warum in ein Grundrecht eingegriffen wird, also warum zum Beispiel die Impfpflicht angeordnet wird, etwa um zu verhindern, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt, um Personen, die sich nicht selbst impfen können, zu schützen vor der Ansteckung mit dem Virus. Das sind Gründe, die angeführt werden. Und da muss man jetzt gucken, ob das im Verhältnis zu der Schwere des Eingriffs, nämlich der Pflicht, sich impfen lassen zu müssen, auch angemessen ist. Und das heißt, dass das Grundgesetz es durchaus ermöglicht, in Grundrechte einzugreifen, wenn dieser Eingriff verhältnismäßig ist.
Weil, so verstehe ich Sie, in der anderen Seite der Waagschale eben die Freiheiten derjenigen auch sind, die jetzt ja auch diese Beschränkungen erduldet haben. Auch jetzt gerade gibt es wieder Beschränkungen eben in dieser fünften Welle. Aber wenn wir nicht wissen, welche Mutante da noch kommt, wenn zum Beispiel ja die nächste Mutante die Impfung noch geschickter austrickst, als es Omikron bisher macht, könnten ja doch auch wieder Beschränkungen nötig werden, auch für eine breitere Gruppe, auch für alle Geimpften in größerem Maße. Kann man so abstrakte Freiheiten da überhaupt in die Waagschale werfen?
Ich bin der Auffassung, dass das jedenfalls die Grenzen oder die bisherige Grundrechtsdogmatik hinter sich lässt. Wir gucken normalerweise, ob eine konkrete Maßnahme, ein konkreter Eingriff, hier die Anordnung der Impfpflicht, das Ziel erreicht, was damit erreicht werden soll, nämlich konkret zu verhindern, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Wenn jetzt als Gegenargument, als Gemeinwohl angeführt wird, erst wenn wir eine allgemeine Impfpflicht haben, dann können wir auf bestimmte weitere nicht pharmazeutische Einschränkungen des öffentlichen Lebens verzichten, damit die Freiheiten aller wieder erweitern, dann sehe ich nicht recht, wie das überhaupt noch in einer Grundrechtsprüfung eingefangen werden soll. Denn das kann man ja immer sagen, dass irgendwelche Maßnahmen für irgendjemanden anderen positive und für wieder andere negative Konsequenzen haben werden. Also das ist eine Erweiterung, die ich eigentlich verfassungsrechtlich nicht überzeugend finde. In der politischen Debatte ist es selbstverständlich ein zulässiges und auch gewichtiges Argument zu sagen, wir haben eine Möglichkeit, wie wir das Virus eindämmen können, nämlich durch die Impfungen. Und wenn es jetzt Leute gibt, die sich eben nicht impfen lassen, obwohl sie die Möglichkeiten dazu haben, dann müssen wir sie vielleicht zwingen, weil das dann im Endeffekt dazu führt, dass alle Menschen wieder freier in der Gesellschaft sich bewegen können. Aber das ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die verfassungsrechtliche Frage der Zulässigkeit einer Impfung nicht indiziert, dass das dann auch ergriffen werden muss, diese Maßnahme, sondern das ist eine Frage der politischen Entscheidung.
Anna-Katharina Mangold, heute unser Gast in den Kulturfragen hier bei uns im Deutschlandfunk. Sie sagen gerade, das würde die Dogmatik hinter sich lassen. Sprechen wir über eine Freiheit mit mehr Dimensionen als bisher?
Ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie in vielfältiger Weise verborgene Grundrechtsdimensionen hat sichtbar werden lassen, die angelegt waren, aber immer so selbstverständlich waren, dass sie eigentlich nicht expliziert werden mussten. Das ist das, was ich relationale Freiheit nenne. Also es wird ja nicht Freiheit als solche gewährt im Grundgesetz, sondern es werden spezifische Freiheiten in einer abgewogenen Weise geschützt, zum Beispiel die Versammlungsfreiheit oder die Kunstfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Religionsfreiheit und so weiter. Und dann haben wir eine Art Auffanggrundrecht, die allgemeine Handlungsfreiheit. Und in diese Grundrechte, je nachdem für wie gewichtig sie gehalten werden, darf nur unter erschwerten Bedingungen eingegriffen werden. Wir haben also ein abgestuftes System. Wenn man es sich aber genau anguckt, dann liegt in ganz vielen dieser Grundrechte eigentlich auch eine Vorstellung, dass wir diese Grundrechte in Gemeinschaft mit anderen ausüben, also in Relation zu anderen Menschen. Wenn man an die Kunstfreiheit denkt, dann kann ich natürlich ein schönes Bild bei mir zu Hause malen. Ich möchte es aber vielleicht auch Leuten zeigen. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir da unterscheiden zwischen dem Werkbereich, wo Werke geschaffen werden, und dem Wirkbereich, wo ich die Kunstwerke der Öffentlichkeit zeigen kann. Da sehen wir schon, dass es so ein Miteinander von Menschen ist. Bei der Religionsfreiheit ist das ganz klar. Ich habe meine individuelle Religionsfreiheit, aber ich habe auch die Möglichkeit, die Religion gemeinschaftlich mit anderen auszuüben, als kollektives Grundrecht. Mhm. Bei der Versammlungsfreiheit reicht es nicht aus, dass ich mich alleine irgendwo hinstelle, sondern ich stelle mich eben gemeinsam mit anderen hin oder demonstriere mit anderen. Und dieses Element von Gemeinschaftlichkeit, von Relationalität des menschlichen Seins ist jetzt erst deutlich geworden, weil wir das immer für selbstverständlich gehalten haben. Und das ist aber auch etwas, was in der Rechtsgeschichte immer wieder sichtbar wird, dass Dinge selbstverständlich gelten und dann in Frage gezogen werden. Und erst dann wird uns deutlich, dass wir das eben explizit regeln müssen, dass wir uns diese Dinge bewusst machen müssen.
Und da wäre dann auch die Frage, ob noch ganz andere, noch ganz neue Aushandlungsprozesse auf uns zukommen. Dieses Wort des eindimensionalen Freiheitsbegriffs, darauf bin ich neulich gekommen im Zusammenhang mit der Impfdebatte, da habe ich es gelesen und da gab es eben die Warnung, den Freiheitsbegriff des Grundgesetzes eindimensional, also nur aus einer Perspektive zu sehen. Mir ist spontan das Thema Mobilität eingefallen. Wenn wir an die klassisch politisch-liberale Position denken, Tempolimit lehnen wir ab, vielleicht ein bisschen holzschnittartig gesagt, freie Fahrt für freie Bürger. Könnte dann umgekehrt jetzt auch eine neue Dimension reinkommen, dass man sagt, naja, Freiheit im Straßenverkehr, das kann auch die Freiheit des Fußgängers meinen, der vielleicht an einer vielbefahrenen Straße wohnt und nicht 2 oder 3 Minuten warten will, bis die Ampel grün ist. Oder um es vielleicht noch stärker zuzuspitzen, Freiheit im Straßenverkehr, das kann für Schulkinder auch meinen, sich dort ohne Lebensgefahr zu bewegen.
hier sieht man jetzt genau, dass es im Grundgesetz kein Grundrecht auf Mobilität gibt. Es gab Versuche aus der Staatsrechtslehre mal so etwas herzukonstruieren, vielleicht im Auftrag der Automobilindustrie, aber tatsächlich gibt es so etwas nicht, sondern diese Arten von Freiheiten, die nicht spezifisch benannt sind, die sind eben alle in der allgemeinen Handlungsfreiheit oder in der, wie es eigentlich heißt, in der freien Entfaltung der Persönlichkeit geschützt. Das ist als Auffanggrundrecht konzipiert. Und weil es eben ein Auffanggrundrecht ist, reicht eigentlich jeder sachliche Grund, der vernünftig ist und in angemessenem Verhältnis zu der Freiheitsbeeinträchtigung steht, um zu sagen, hier darf grundrechtskonform, grundgesetzkonform eine Einschränkung erfolgen. Es ist also vollkommen abwegig anzunehmen, dass eine Regelung, das Fahren auf deutschen Autobahnen auf 130 zu beschränken, als grundrechtswidrig angesehen werden könnte. Das ist abwegig. Aber umgekehrt gibt es eben doch auch Schutzpflichten des Staates, insbesondere den Schutz von Leib und Leben, über den wir ja auch in der Pandemie viel gesprochen haben. Und da würde ich schon sagen, dass die Ausgestaltung des deutschen Verkehrssystems im Moment sehr stark von den Autos her gedacht ist und wenig von den FußgängerInnen. Und wenn man da auch auf spezifische vulnerable Personengruppen blickt, wie Kinder, dann muss man vielleicht schon die Frage auch aufstellen, hat der deutsche Staat bisher genug getan, um hier zum Schutz von Kindern, von Älteren eigentlich tätig zu werden und den Verkehr auszugestalten? Das sind Fragen der Schutzdimension der Grundrechte. Und da ist allerdings, und das würde ich schon sagen, da ist die Dogmatik nicht so ausgefeilt, dass sie jetzt sagen würde, das muss so oder darf nicht anders ausgestaltet sein, weil eben die Verfassung nur einen Rahmen setzt und der Politik ganz viel Raum für Verhandlungen lässt.
Werden wir solche Auseinandersetzungen, vielleicht auch solche Prozesse mehr und mehr sehen, dass eben Eltern oder Schulkinder sich an die Kommune, an ihre Verwaltungen wenden und sagen, jetzt gestaltet mal den Schulweg so aus, dass ich fahren kann, ohne an Leib und Leben gefährdet zu sein?
Selbstverständlich können Bürgerinnen und Bürger auch in ihren Kommunen, die ja vielfach für Geschwindigkeitsbegrenzung auch zuständig sind, politische Kampagnen beginnen und Einfluss nehmen, damit die Verkehrsverhältnisse sich verändern. Und das findet alles im Rahmen der Verfassung statt. Aber mir ist es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verfassung eben diesen Rahmen gibt und nicht vorgibt, wie etwas ausgestaltet werden muss. Wenn überhaupt nichts gemacht wird, dann wäre eine äußerste Grenze erreicht.
Mhm. Wobei sich das Bundesverfassungsgericht in einen dieser Aushandlungsprozesse ja ganz massiv eingemischt hat. In seinem Klimaurteil jetzt im Frühjahr, da ist sehr abstrakt die Rede ja von den Freiheiten künftiger Generationen. Ist das nicht eine ganz neue Sicht auf Freiheiten?
Ich würde sagen, dass das Bundesverfassungsgericht da genau das gemacht hat, was ich gerade gesagt habe. Es hat nämlich kritisiert, dass die Bundesregierung nichts gemacht hat. Es ging konkret im Klimaschutzbeschluss darum, dass die Einsparnotwendigkeiten bei CO2-Ausstoß nur bis in das Jahr 2030 geplant waren. Und für den Rest von 2030 bis 2050, wenn das 1,5-Grad-Ziel nach dem Pariser Klimaabkommen erreicht sein muss, da war schlichtweg keine Planung vorgesehen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt einen Teil der Bevölkerung, nämlich die unter 18-Jährigen, die Minderjährigen, die nicht selbst im Moment Einfluss nehmen können auf die Politik, weil sie zum Beispiel auch noch nicht wahlberechtigt sind. Und die müssen wir jetzt schützen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eine wirklich eindrucksvolle grundrechtliche Idee gehabt. Es hat nämlich gesagt, wenn die Freiheitsrechte in einer Weise durch das faktische Handeln beeinträchtigt werden, dass am Ende für die jungen Leute überhaupt nichts mehr übrig bleibt nach 2030, weil wir jetzt fröhlich unser CO2-Budget bis 2050 bereits ausgeben, bis 2030, und den jungen Menschen dann ab 2030 überhaupt nichts mehr übrig bleibt von dem CO2-Budget, dass das ein Grundrechtseingriff ist. Natürlich ist das eine neue Idee, ist das ein wirklich, ja, dogmatische Neuerung, aber von der Idee her bleibt es verhaftet der Schutzpflicht des Staates. Die Verfassung verbietet es nur, gar nichts zu machen.
die Verfassungsrechtsprofessorin Anna-Katharina Mangold. Zu Gast in diesen Kulturfragen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Anna-Katharina Mangold, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen.
Und Dankeschön auch an alle, die zugehört haben. Danke für Ihr Interesse und einen angenehmen Abend, sagt Sandra Schulz.